verkündete er ihnen. Seine Stimme war tief wie der Ozean und donnerte wie die Wellen. Der Sturmgott hat Balon in seinem Zorn von seiner Burg gerissen und in den Abgrund gestoßen, und jetzt schmaust der König unter den Wellen in den Wasserhallen des ertrunkenen Gottes. Er hob die Hände. Balon ist tot, der König ist tot, doch es wird ein neuer König kommen, denn was tot ist, kann niemals sterben. Doch erhebt es sich von Neuem, härter und stärker. Ein König wird sich erheben!« Einige derjenigen, die ihm zuhörten, ließen Hacken und Piken fallen, um ihm zu folgen, und als er endlich das Donnern der Brandung vernahm, gingen ein Dutzend Männer hinter seinem Pferd her, die der Gott berührt hatte und die nach dem Ertrinken verlangten. Pebbleton war die Heimat mehrerer tausend Fischer, deren Hütten sich um einen quadratischen Turm mit Türmchen an jeder Ecke scharten. Etwa 40 von Aerons Ertrunkenen erwarteten ihn dort, lagerten in Zelten aus Seehundfell und Unterständen aus Treibholz auf dem grauen Sandstrand. Ihre Hände waren rau vom Salzwasser und vernarbt von Netzen und Tauen, wiesen Schwielen von Rudern und Hacken und Äxten auf. Jetzt jedoch hielten diese Hände Treibholzknüppel, die so hart wie Eisen waren, denn der Gott hatte sie aus seinem Arsenal unter dem Meer versorgt. Sie hatten knapp oberhalb der Flutlinie eine Hütte für den Priester errichtet. Glücklich kroch er hinein, nachdem er seinen neuesten Anhänger ertränkt hatte. »Mein Gott«, betete er, »sprich zu mir aus dem Grollen der Wellen und sage mir, was ich tun soll. Die Kapitäne und Könige warten auf dein Wort. Wer soll an Ballons Stelle unser König werden? Sing zu mir in der Sprache des Leviathans, damit ich seinen Namen erfahre. Sage mir, o Herr, unter den Wellen, wer hat die Stärke, um gegen den Sturm auf Pike zu bestehen?« Obwohl der Ritt nach Hammerhorn ihn ermüdet hatte, fand Aeron Feuchthaar keine Ruhe in seiner mit schwarzem Seegras gedeckten Treibholzhütte. Wolken zogen auf und verhüllten Mond und Sterne, und die Dunkelheit lastete schwer auf dem Meer und seiner Seele. Balon hat Ascha bevorzugt, das Kind seines Leibes, aber eine Frau kann nicht über die Eisenmänner herrschen, es muss Victarion sein. 9 Söhne waren aus Quellon Greyjoys Lenden hervorgegangen, und Victarion war der stärkste unter ihnen, ein Bulle von einem Mann, dazu furchtlos und pflichtgetreu. Und darin liegt die Gefahr für uns. Ein jüngerer Bruder schuldet dem älteren Gehorsam, und Victarion war kein Mann, der gegen die Tradition segelte. Allerdings empfindet er keine Zuneigung für Euron, nicht seit dem Tod der Frau. Von draußen hörte er neben dem Schnarchen der Männer und dem Klagen des Windes das Stampfen der Brandung, den Hammer seines Gottes, der ihn in die Schlacht rief. Aeron kroch aus seiner winzigen Hütte in die kalte Nacht hinaus. Nackt stand er da, bleich, ausgemergelt und hochgewachsen, und nackt ging er in das schwarze Salzmeer. Trotz der Eiseskälte des Wassers schreckte er nicht vor der Liebkosung seines Gottes zurück. Eine Welle schlug gegen seine Brust und ließ ihn taumeln. Er schmeckte Salz auf den Lippen und spürte die Gegenwart des Gottes, und in seinen Ohren hallte die Herrlichkeit seines Liedes wieder. 9 Söhne hat Quellon Greyjoy aus seinen Lenden gezeugt, und ich war der geringste unter ihnen, schwach und furchtsam wie ein Mädchen. Doch das ist vorüber. Jener Mann ist ertrunken, und der Gott hat mich stark gemacht. Die kalte, salzige See umschloss ihn, umarmte ihn, drang durch das schwache Menschenfleisch bis zu seinen Knochen vor. Knochen, dachte er, die Knochen der Seele. Balons Knochen und Uris. Die Wahrheit liegt in unseren Knochen, denn das Fleisch verfault. Der Knochen hingegen hat Bestand. Und auf dem Hügel von Naga die Knochen der Halle des grauen Königs. Ausgemergelt und bleich und zitternd kämpfte sich Aeron Feuchthaar zurück an den Strand, weiser nun als zuvor, ehe er ins Meer gegangen war. Denn er hatte die Antwort in seinen Knochen gefunden, und der Weg lag offen vor ihm. Die Nacht war so kalt, dass sein Körper zu dampfen schien, als er zu seiner Hütte zurückkehrte, Doch in seinem Herzen brannte ein Feuer, und nun stellte sich der Schlaf leicht ein und wurde nicht mehr vom Quietschen der eisernen Angeln gestört. Beim Erwachen war es hell und windig. Aaron trank eine Brühe aus Muscheln und Seegras, die auf einem Treibholzfeuer gekocht worden war. Er hatte seine Mahlzeit kaum beendet, als der Merlin, begleitet von einem halben Dutzend Wachen, von seinem Turm herunterkam.
»Der König ist tot«, verkündete ihm Feuchthaar.
»Ja, ein Vogel ist angekommen, und jetzt noch einer.« Der Merlin war ein dicklich runder Mann mit kahlem Kopf, der sich in der Art des grünen Lands als Lord bezeichnete und sich in Pelz und Samt kleidete. »Ein Rabe ruft mich nach Pika, ein anderer nach Ten Towers. Ihr Kraken habt zu viele Arme und reißt einen Mann in Stücke. Was sagt ihr, Priester? Wohin soll ich meine Langschiffe senden?«
Aaron zog eine finstere Miene.
»Nach Ten Towers, sagt ihr? Welcher Krake ruft euch dorthin?«
Ten Towers war der Sitz des Lords von Harlow.
»Prinzessin Asha, sie hat Segel gesetzt, um nach Hause zu fahren. Der Leser hat Raben ausgeschickt und ruft all ihre Freunde nach Harlow. Er sagt, Ballon habe sie für den Meersteinstuhl vorgesehen.«
»Der enttrunkene Gott soll entscheiden, wer auf dem Meersteinstuhl sitzen wird«, sagte der Priester. »Kniet nieder, damit ich euch segnen kann.«
Lord Merlin sank auf die Knie, und Aeron entkorkte seinen Schlauch und goss Meerwasser auf den kahlen Schädel.
»Gott, der du für uns ertrunken bist, lass Meldor deinen Diener aus dem